Gerückspulhelden, euer Podcast für Nostalgie und Popkultur. Mit Doc Jansi, Marcel McFly und Einstein auf Zeitreise durch Musik und Film.
Und natürlich mit Einstein Junior!
Ja, moin, ich bin Doc Jansi und stehe hier auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Wir haben Mittwoch, den 22. April 1962 und wir starten mit dem Zeitexperiment Nummer 22. Auf dem Beifahrersitz der Mann, der 1962 beim Wettlauf ins All mitgefiebert hat und bis heute beim Einsteigen ins Auto so tut, als wäre es ein Raketenstart. McFly!
Ja, bei deinem Fahrstil ist ja auch kein Wunder. Hi.
Schön gekontert, den merke ich mir. Auf der Rückbank, diejenige, die 1962 schon so mit dem Köpfchen gewippt hat, als hätte sie heimlich die Beatles entdeckt, nur eben mit weniger Fell und mehr Frisur, unsere Einstein. Hallo.
Ja, ein herzliches Wuff-Wuff.
Ein herzliches Let it Wuff.
Ja, Let it Wuff.
Ja. Ja, herzlich
She
willkommen.
She wuffs you, yeah, yeah,
She yeah. wuffs you, ja, ist auch schön.
We all live in a yellow
Wuffmaschine.
Wuffmaschine.
In the Wuffmaschine. Leute, lass uns jetzt schon wieder aufhören, besser wird's nicht. Vielleicht
oh,
ja doch.
Das schreit nach einem Beatles-Special.
Oh mein Gott. Ja, gucken wir mal, was da heute bei rauskommt, was da so rausgesucht wurde. Vielleicht ist ja was dabei, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber vorher gucken wir noch einmal, werfen wir einen Blick zurück. Ja, den Scheinwerfer drehen wir einmal um. Beziehungsweise vielleicht auch das ganze Auto ist einfacher. Wir gucken nochmal in den Rückspiegel, machen wir es doch einfacher. Und werfen nochmal einen Blick auf 2005. Gab es irgendwelche Kommentare oder Rückmeldungen zu 2005?
Ja, also es gab insgesamt zwei Nachrichten, was das großartige Quiz angeht von 2005. Hm. Da haben sich, ja, wer hat sich da wohl gemeldet? Die Trashinnen? Wer kann das wohl sein?
Grüße!
Ja. Sind die Tipps denn richtig? Müssen wir gleich mal gucken.
Das lösen wir gleich auf, ja.
Lösen wir gleich auf und ja, ebenfalls auf das Quiz geantwortet haben Papas Musikgeschichten. Papa erzählt aus der Musik.
Schöne Grüße.
Also auch liebe Grüße an Nico und auch an den Papa, an den Harald. Vielen, vielen Dank nochmal. Du weißt Bescheid.
Da kann auch Drachen.
Du weißt Bescheid, ja.
Ja, das muss ich nochmal sagen. Eine sensationelle Folge. Ja. Also an die Soufflöse im Hintergrund, die das noch wusste. Wenn er das noch hing, also wirklich mega. Also das war, müsst ihr reinhören. Podfluencer Special. Einfach mal rein.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, was das war. Das war nämlich das Quiz, das Podfluencer-Quiz und das war das erste Halbfinale.
Mhm. Genau.
Ja, genau.
Wo das ich leider nicht dabei sein konnte, aber dafür ihr beide, ja. Und
ja, also ich, wir beide mussten ja dabei sein. Der Doc hat ja die Fragen gestellt. Ich habe einige beantwortet oder es zumindest versucht. Und,
hey, komm, fürs Finale hat es gereicht. Herzlichen Glückwunsch da nochmal, mein Lieber.
Ja,
danke, ja. Danke schön.
Das ist kein Problem. Ich warte noch auf die 500 € Überweisung, dass ich dich habe gewinnen lassen.
Das kriegst du von den Verlierern.
Ach so, so war das. Sehr gut.
Alles klar, ja, danke. Genau. Ja, ja. Das müssen die als Straf und Schande zahlen.
Ja. Also wer das hören will, muss da auf jeden Fall reinhören. Wir verraten nicht mehr. Ja, nee. Wir haben jetzt schon viel zu viel verraten, aber genau, hört mal rein,
ja,
ist spannend.
Aber es ist ja auch schon lange her.
Die Podfluencer, genau. München-Finale wartet auf euch, genau. Sehr gut. Mhm. Dann lösen wir doch mal auf, oder Einstein?
Ja, sehr gerne.
Bitte.
Ich lese dir Fragen auch noch einmal vor, falls man die jetzt in den zwei Wochen wieder vergessen hat.
Ja, gerne.
Frage Nummer 1 war, welche Naturkatastrophe traf im August 2005 die Stadt New Orleans besonders schwer? Und das war der Hurricane Katrina.
Ach, Mann. Ich habe nur Hurricane geschrieben, glaube ich, ne?
Nee, was ganz anderes.
Ehrlich?
Glaub ich. Ja, ich glaube, du hast nur was von Flut geschrieben, glaube ich.
Ach so.
Ja, aber war es war auch ja auch bei, eine Flut.
Ja, aber ausgelöst durch was?
Ja.
Genau.
Ja.
Gib mich geschlagen.
Du hast mir gerade vorgeschlagen, ich soll es nochmal als Lehrer versuchen.
Ja, das nehme ich wieder zurück, nicht bei uns im Podcast.
So, Frage Nummer zwei war, welcher Film brachte den Zauberlehrling Harry Potter im vierten Teil zurück ins Kino? Mhm. Und das war Harry Potter und der Feuerkelch, also Teil, ja, ach so, Teil 4. Stand auch schon in der Frage. Hätte man echt drauf kommen können, aber gut. Und dann die letzte Frage. Welcher Popsong von Madonna wurde mit dem Refrain Time Goes By So Slowly ein großer Clubhit? Und das war natürlich Hang Up.
Hang Up. Ja. Genau, also das heißt, es steht bei McFly und mir 2-2, oder wie?
Richtig.
Und
wir
dann
sind ja letztes Mal in die neue Staffel gestartet, haben jetzt neu angefangen zu zählen, deswegen aktuell 2-2.
Nee, tatsächlich nicht, weil wir hatten eine, ich erinnere mich, wir hatten, ich habe zwischendrin nochmal gesagt, machen wir da eine Quizfrage draus und die hat McFly nämlich richtig beantwortet. Es steht 3-2 für McFly. Ja, ja.
Wenigstens bist du ehrlich.
Ja, nein, ich will auch kein schlechter Verlierer sein. Auch nee, wenn das fies war.
Wieso, was, okay. Welche Frage war denn
weiß
das?
Weiß ich nicht mehr, also, hör dir das nochmal an. Gut.
Ich wollte gerade sagen, also bei mir klingelt was, aber ich, ne, ihr wisst ja, mein Gedächtnis ist auch wie ein Sieb.
Geht dein Mann zur Tür oder machst du jetzt auf?
Was?
Bei dir klingelt was, ist egal, komm.
Ach so. Ach. Oh mein Gott.
Wir nehmen heute richtig spät auf, Freunde der Sonne. Seid uns böse, nicht böse.
Guck. Seid uns böse.
Seid uns auch böse, komm, ist egal. Mach mal richtig Krawall bei Instagram und bei YouTube und bei Spotify. Mach da mal richtig Krawall rein. Das wäre auch mal super, dass da mal so richtig so der Shitstorm abgeht. Mach mich mal fertig,
also
bitte.
3-2-1 Shitstorm.
Ja, bitte. Nein, ehrlich jetzt. Mach das mal. Ich will mal einen Shitstorm haben. Jule, bitte. Starte ihn. So, wenn auf eine Person Verlass ist, dann auf dich, Jule.
Oh,
so.
Das möchte ich gleich noch mal aufgreifen. Also die liebe Jule, mit der verbindet mich ja seit 2 Wochen noch was ganz anderes. Wir beide haben
ein
ja
kind
auch
bekommen.
Noch mal ein Kind bekommen sozusagen. Und zwar ein Podcast-Baby. Wir haben zusammen auch einen Podcast gestartet, der zwischen Champagner und Lebenskrisen heißt. Und da ja, reden wir über alles und nichts und über uns und was uns bewegt und wollen aber vor allem ein gutes Gefühl verbreiten. Also sagen wir, das ist ein Gegenentwurf zur aktuellen Weltlage und zu Nachrichten und zu allem, was man sonst sieht. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit ernsten Themen, aber immer mit dem Fokus auf die Hoffnung dahinter und dass man eben mit einem Gefühl rausgeht. Ich hoffe auch, dass alle fleißig in das unser Freundebuch schreiben.
Ich war doch nicht so ein Freundebuchschreiber.
Ja, das wird auch ganz schön. Und das, ja, und spätestens in München, dann bringen wir das auch nochmal in echt mit.
So, dann mache ich das da, versprochen.
Jawohl.
Okay, cool. Schön, tolle erste Folge, ich habe reingehört, mega.
Das freut mich. Ja. Wir hatten auch richtig Spaß dabei, muss ich sagen.
Das hört man. Sehr schön. Nein, folgt da gerne. Ihr beiden nicht-alkoholischen Getränketrinker, wie kommt ihr zu Champagner überhaupt?
Naja, man sagt immer so, Champagner ist ja so toll. Und das Lustige ist, wir mögen beide gar kein Champagner. So.
Aber wir mögen so Lebenskrisen schön. Und deswegen.
Es klang so schön.
Wir wollen übrigens auch sehr schön, dass man den Podcast beschreibt mit, wir wollen einfach mal in die heile Welt eintauchen und dann schreiben wir zwischen Champagner und Lebenskrisen in eine, wir nehmen euch mal mit in den rosaroten Alltag. Nein, finde ich schön. Also wirklich, es ist ein toller Titel, mir gefällt das Logo, es ist wirklich, also bis jetzt gefällt mir es sehr gut, ich bin sehr gespannt, wie ihr es umsetzt. Also.
Ja, warte, bis du das Einhorn kennenlernst.
Ich habe jetzt schon Angst.
Ja. Ah, wenn
sehr
alles
schön.
So klappt wie geplant, zu Recht.
Zu Recht, okay. Bin sehr gespannt. ich würde sagen, es steht 3-2 für McFly. So viel gehen wir schon mal rein in die ganze Geschichte. Und wir haben es beim letzten Mal versprochen. Eigentlich haben wir ihn rausgeschmissen, aber wir können alle nicht ohne.
Jetzt die Top 3!
Nein, die nicht!
Faktenblitz mit Einstein.
So. Mensch, Einstein Junior, bitte doch. Haben wir doch vorher besprochen. Danke.
Ja, dies ist halt auch schon so spät, ne? Das ist halt, was soll man machen?
Es tut mir leid, es war mein Fehler.
Nichtsdestotrotz wollen wir noch so ein paar Faktenhäppchen dabei behalten und damit starten wir dann auch direkt. Und zwar nimmt der Deutschlandfunk seinen regulären Sendebetrieb auf. Yay! Höre ich tatsächlich im Auto ganz gerne. Und der Bayerische Rundfunk sendet mit Spuk in der Werkstatt die erste Folge der Hörspielreihe Meister Eder und sein Pumuckl.
Und wenn ich das jetzt als Ereignis hätte?
Dann hast du recht gehabt, weil wir sprechen uns ja vorher nicht ab. So, und wichtig ist auch, dass Hans Klarin da schon den Pumuckl gesprochen hat, was natürlich auch eine wunderschöne Kindheitserinnerung ist.
Ach, wirklich, ja. Pumuckl war nicht mehr Pumuckl, als Hans Klarin nicht mehr gesprochen hat.
Das ist ja oft so.
Ja.
Ja. Ein Mindesturlaub von 15 Tagen.
Genauso wie Huibu übrigens. Huibu, das Schloss.
Ja, richtig, auch. Den hat er auch gesprochen. Der hatte aber keinen Mindesturlaub. Nee. Und zwar ist er in der Bundesrepublik Deutschland auf 15 Tage festgelegt worden. Mittlerweile haben wir 20. Also hat sich da auch noch ein bisschen was getan. Und zwei Deutsche melden ein Patent an, und zwar für die erste Waschanlage für Kraftfahrzeuge. Und da war das nämlich noch so, dass zwei Bürsten in einer Waschhalle ein Auto umfahren, um das dann zu waschen.
Ich dachte, zwei Menschen. Wäre auch lustig. Nee.
Nein, das ist ja schon eine Waschanlage ja, gewesen. Ja. Sonst wäre es ja einfach jemand gewesen, der ein Auto putzt.
Naja, aber in einem Haus wäre ja auch schon mal lustig. Ja. Okay. Was mir übrigens fehlt, liebe Stadt Bremerhaven oder liebe Waschanlagenbesitzer, es gibt genügend Waschanlagen in Bremerhaven, das ist toll. Ich brauche eine Waschanlage mit Innenreinigung. Das wäre richtig super. In Hannover gibt es eine, ja. Aber ich will nicht immer nach Hannover fahren. Bitte, 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 ich brauche eine Innenreinigung. Das wäre toll. Ihr hättet mit mir einen richtig tollen Kunden. Danke.
Ich wäre da sowas von bei.
So, zwei. Ja. Lohnt sich jetzt schon.
Ja.
Wieso so. Gründet ihr kein Startup? Macht euch selbstständig.
Dann müssen wir das ja selber machen.
Ja, es tut mir leid. Wir müssen leider diesen Podcast jetzt aufgeben, weil wir haben eine andere Idee.
Sauber.
Ja, wunderbar.
Sehr gut. Ich sehe es jetzt schon. Einstein ja, und McFly's, Einstein und Doc Jancis Waschanlage. Inklusive Innenreinigung. Ja. Egal, mach weiter.
Ja. Nee, wunderbar. Finde ich großartig.
Ja. Das mache ich auch dann zwischendurch. Also, wenn ihr das extra bucht, wasche ich für euch auch das Auto persönlich. Gerne auch leicht bekleidet.
Nicht den Bikini, nicht den Bikini.
Oh, wir gehen wirklich Richtung Shitstorm. Super, mach weiter.
Ich gebe mir wirklich Mühe.
Das ist großartig. Das kann ja was werden heute. Nichtsdestotrotz heiratet Juan Carlos, Prinzessin Sophia von Griechenland, in Athen. Und damals war ja noch der spanische Thronanwärter. Jetzt nicht mehr. Ach ja, es wird lustig heute. Ja. Aber ihr glaubt gar nicht, wer alles geboren wurde in dem Jahr.
Das stimmt.
Das ist so krass. Wir fangen an mit Horst Lichter, Jim Carrey, Emilio Estevez, Axl Rose, Chuck
Norris.
Chuck Palahniuk.
Ja, danke schön. John Bon Jovi, Alexander Holt, Matthew Broderick, Heinz Strunk, Bobcat Goldthwait.
Nein. Bobcat Goldthwait, das ist Zed, also, der Punk aus der Police Academy-Reihe.
Ja, deswegen habe ich es gerade noch mal so betont.
Ja, warum wohl?
Lalalala, vielleicht war da was. Sani, Gründungsmitglied von den Ärzten. Paula Abdul, Campino, Tom Cruise, Wesley Snipes, Michelle Yeoh, Steve Carell, Tommy Lee, Demi Moore, Jodie Foster, Detlef Buck, Bela B., Ralph Fiennes und Kati Karrenbauer, um nur einige zu nennen. Es ist ein Wahnsinnsjahr gewesen, oder?
Absolut. Also auch gerade Alexander Holt dazwischen, also zu der obersten Riege mit Kati Karrenbauer.
Ich komme gerade nicht darauf klar, dass Horst Lichter und Demi Moore ein Jahrgang sind.
Ja.
Ja, ich finde, die beiden sehen auch sich mittlerweile relativ ähnlich.
Demi Moore hat nur einen kürzeren Bart und so. Oh nein, um Gottes Willen.
Nein, also jetzt nochmal. Ich habe das letztens in einer Folge schon, ich glaube bei Gefühlsrecht habe ich das gesagt,
ja.
dass Demi Moore wirklich in den 90ern für mich eine der hübschesten Frauen war. Und ich finde, sie sieht auch heute immer noch, ich möchte das auch hier einmal bitte klarstellen, sieht auch heute immer noch wirklich mega aus. Das Problem ist einfach, dieses Zerschnibbeln ist einfach nicht so, das ist meins. Und das muss jeder für sich selber wissen, das wollte ich hier einfach nochmal eben sagen, muss jeder für sich selber wissen, da judge ich nicht, aber ich finde es einfach viel zu übertrieben und man sieht es an Mickey Rourke, den hatten wir beim letzten Mal, dass da auch wieder schief gehen kann und ansonsten ist doch Altern was Normales und was Tolles einfach auch. So.
Das stimmt, wie guter Wein.
So.
Ja, eben.
Ja, aber eben. Wir hatten das in der 93er Folge mit dem unmoralischen Angebot hier übrigens auch. So, ja. Die beliebtesten Vornamen sind natürlich Andreas und Andreas.
Natürlich. Und zum Schluss noch Andreas.
Genau, aber nein.
Und bei den Jungs?
Bei 90, genau. Hey, Susanne und Thomas sind die beliebtesten. Ich habe gedacht, ich kürze das ein bisschen ein, nur auf die beliebtesten. Ja. Die Jahreswidmung tatsächlich gab es ja zu der Zeit noch nicht. Und ich muss gestehen, die Benzinpreise habe ich jetzt mit Absicht weggelassen, weil man dann einfach jetzt nur weinen würde.
Ich wollte gerade sagen.
Ach, Herrgott. Ja. Dann muss man einfach auch mal, was tun. Entweder Solar oder so, ne? Ja.
Solar, Wasserstoff.
So, ich bin bereit. Komm, Shitstorm. Heute bin ich richtig auf Krawall gebürstet worden in der Sonne.
Du willst echt wissen heute.
Ja, heute will ich es wissen.
Ausgeprägte masochistische Ader heute.
Ja, aber das Bier, hast du denn wenigstens noch den Bierpreis?
Nee.
Ist der auch so doll gestiegen? Ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich, glaube ich, das eine schon nicht raussucht, denn dann steht das da so alleine und ist dann
und der Vogel des Jahres?
Ich auch nicht. Ja, das gab es ja da alles noch nicht.
Auch kein Stinktier des Jahres oder so? Nein.
Nein, die haben irgendwie erst Anfang der 70er damit angefangen.
Wer hat den Bravo Otto gewonnen?
Ja, das hättest du ja auch raussuchen können.
Den Eurovision Song Contest, egal. Also, genau. Wir haben für nächstes Mal viele Ideen, was wir in solch einen Faktencheck wieder reinpacken können. Ja, nein, schön. Freut mich. Vielen Dank. Das ist mega. Kommen wir zum Jahr 1962. Richtig, ne? Ja. 1962 und wir haben für euch wieder jeweils ein Ereignis, ein vielleicht Song, ja, und Film dabei. Und McFly darf heute entscheiden, womit wir starten wollen.
Ich darf entscheiden. Mhm. Okay, ich glaube, beim letzten Mal haben wir doch mit den Ereignissen angefangen. Das hat mir ganz gut gefallen. Machen wir das doch nochmal.
Dann machen wir das doch nochmal. Dann starte doch mal mit deinem Ereignis, McFly.
Mit meinem Ereignis dann gleich. Oh, verdammt. Ich hätte wissen müssen, dass das eine Falle ist. Na gut. Dann möchte ich euch auch einmal ganz kurz mit in einen kleinen Zeitsprung mit reinnehmen. Und zwar auf den 28. Juli 1962. Wir sind in Dortmund und es ist 17.45 Uhr. Soeben wurde bekannt gegeben und festgelegt, die Bundesrepublik Deutschland bekommt eine höchste deutsche Fußballspielklasse, die erste Fußball-Bundesliga.
Schalalala.
Allerdings findet der erste Spielbetrieb erst im August, also am 1. August 1963 statt. Wie das also ausgegangen ist, das ist heute völlig egal.
Und damit hat sich das Thema Ereignis gerade erledigt. Danke.
Nö.
Nein, mach weiter.
Nö. Es gab nämlich schon längere Zeit, seit den 30er Jahren sogar schon, die ersten Pläne für eine höchste deutsche Spielklasse im Berufsfußball. Und der damalige Bundestrainer Sepp Herberger legte schon ein frühes Konzept fest für eine sogenannte Reichsliga, wurde auch vom NS-Regime geprüft. Die Pläne sind allerdings verworfen worden, eben durch den Zweiten Weltkrieg. Es hat alles zu lange gedauert, das wurde alles nicht so richtig verfolgt. Und dementsprechend wurde das auch fallen gelassen. Einer der ausschlaggebenden Gründe war das schlechte Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft 1938 bei der WM in Frankreich. Und das war dann sozusagen der Startschuss für das Gedankenspiel. Ebenso enttäuschend war das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 62 in Chile. Und da sind dann die Pläne doch nochmal sozusagen neu aufgekommen, sind nochmal neu vorgetragen worden. Eben auch wieder von Sepp Herberger oder auch von dem damaligen Vereinspräsidenten des 1. FC Köln, Krämer. Und sie sind bei der Idee geblieben, diesen Spielbetrieb oder dieses Ligasystem, nennen wir es einfach mal so, jetzt komplett durchzuziehen. Okay, Moment, hier spinnt mein Rechner gerade. So, alles klar. Ja, und dann wurde dann, wie gesagt, am 28. Juli auf dem 14. ordentlichen Bundestag des DFB, ich wusste nicht, dass das tatsächlich so genannt wird, ich dachte, es ist eine Generalversammlung gewesen, mit 103-28 Stimmen der Antrag angenommen, es gab ab sofort eine Bundesliga. Sie wurde
Schalalala.
Insgesamt gab es vorher nämlich fünf Oberligen, also aus den Besatzungszonen herausgesucht. Ne? Und also die britische, die französische, die amerikanische, russische und eine eigene Oberliga in Berlin hat es gegeben. Es gab 74 Oberliga-Vereine. 46 davon haben sich auf einen Platz für die Fußball-Bundesliga beworben. 16 sind es am Ende geworden. Und zu den Voraussetzungen, sich überhaupt bewerben zu dürfen, zählten unter anderem das sportliche Abschneiden in den letzten Jahren. Da hat man geguckt, wie sind die Vereine, wie haben die sich präsentiert, wie erfolgreich sind sie geworden. Es musste ein ausreichend großes Stadion mit Flutlichtanlage vorhanden sein und außerdem nur ein Verein pro größere Stadt. So.
Das wäre dann natürlich dabei.
Ich wollte gerade sagen, wollt ihr die ganzen Gründungsmitglieder noch einmal durchgehen oder nicht?
Ich würde versuchen, sie mit aufzuzählen, wenn das. Wollen wir das abwechselnd? Wollen wir es versuchen, abwechselnd hinzukriegen, Einstein?
Oh, geil.
Nee.
Okay, wir versuchen es. Wir versuchen es. Werder Bremen.
Wo ist dein Duell, Podfluencer-Sound? Den brauchen wir jetzt. So.
Duell, warte. Duell, ja.
Werder Duell Bremen. Für Werder Bremen, richtig. Bing.
Borussia Dortmund.
Richtig.
Ach, ich muss ihn jetzt schon nennen, tatsächlich. Der Hamburger Sportverein.
Der HSV, ja.
Dann musst du es denn auch noch betonen.
Ja.
Einstein. Bist du noch da?
Schalke 04?
Ja.
Nicht so schlecht. Braunschweig war dabei.
Braunschweig, richtig.
Ja. Und jetzt wird es langsam eng.
Wer wurde denn der erste deutsche Meister?
Gute Frage. War das nicht Schalke? Nein, ich weiß.
Nee.
Nein, war es nicht. Schalke war nicht.
Schalke Gladbach.
War nein, Gladbach war nicht dabei.
War nicht dabei.
Berlin war dabei.
Welches Berlin?
Hertha. Ich wollte gerade sagen, das reicht mir nicht. Hertha, ja.
Die Hertha war dabei.
Genau.
Und wurden die nicht sogar Meister?
Nö.
Nee? Ah. Okay.
Ich habe den Verein gerade sogar genannt.
Du hast den Verein genannt?
Ja. Sepp Herberger und der Präsident.
Ach, Krämer. Köln. Ja, Köln.
Köln, ja.
Köln wurde Meister.
Mainz dabei?
Bitte?
Mainz?
Nein.
Also die Bayern waren nämlich auch nicht dabei. Das ist wichtig.
Das habe ich noch auf dem Schirm.
So, es muss aber ja jemand sein, der trotzdem aus München bzw. aus der Bayern-Liga kommt. Und dann war es nämlich, ich würde glaube ich sagen, 1860.
Genau die waren es.
Es war nämlich der bekanntere Verein damals noch.
Richtig, die haben den Vorzug vor dem FC Bayern bekommen.
Ja.
Ganz cool. Ja. Ja, bevor wir das hier unnötig in die Länge ziehen, die weiteren Vereine waren Preußen, Münster.
Ja, das hätte ich noch gesagt.
Okay. Der Meidericher SV, heute bekannt als MSV Duisburg. Liebe Grüße an meinen Kollegen Christian. Er ist bekennender Duisburg-Fan. Also der Einzige hier oben in Schleswig-Holstein, glaube ich.
Der Einzige in ganz Deutschland wahrscheinlich.
Nö, Duisburg hat auch noch zwei. Dann Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg, der Karlsruher SC, der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Saarbrücken. Ja.
War oben aus Schleswig-Holstein keine dabei, wa?
Nee. Ja. Aber wen hätten wir dann auch schicken können? Wir sind ja nicht so gut vertreten. Also Kiel, Lübeck.
Dafür seid ihr im Handball stark, das ist auch gut.
Das stimmt. Das stimmt sehr allerdings. Gut. Ja, genau. Die einzige Bundesliga-Saison 1963-64, die mit 16 Vereinen an den Start ging. Ab der zweiten Saison waren es nämlich dann schon wie bis heute 18. Ja.
Sehr cool.
Schön, oder?
Schön.
Und auf jeden Fall.
Bist du schon fertig?
Ich bin soweit durch damit, genau, ja.
Sehr gut. Dann würde ich an das Ereignis von Nele weitergeben.
Sehr gerne. Ich starte dann jetzt mit einem bis dahin größten, ja, mit einer der größten innenpolitischen Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die hatte tatsächlich weitreichende gesellschaftliche und politische Folgen.
Oha.
Ihr habt bestimmt schon mal von der Spiegel-Affäre gehört.
Oh, oh yes.
Ja, habt ihr eine Idee, was das noch war?
Irgendwie hat der Spiegel nicht zurückgeblendet und deswegen war das. Nee, keine. War das irgendwas, hat das mit den Hitler-Tagebüchern zu tun gehabt?
Nee.
Das war der Stahl in den 80ern.
Genau, das war.
Hier, das hat mit dem.
Kujau. Mit dem Fälscher, ja, bei dem
das waren ja die Hitler-Tagebücher.
Richtig, bei der Spiegel-Affäre.
Mit dem Strauß hat es zu tun.
Richtig, ja. Das war das mit dem Strauß. Und generell ist es so groß geworden oder ist heute noch einfach ein wichtiges Ereignis, weil es einfach für die Pressefreiheit ein Riesenthema war. Aber vielleicht einmal zum Erklären, was überhaupt passiert ist. Der Spiegel hat im Oktober einen Artikel veröffentlicht und da ging es darum, dass die über ein NATO-Manöver geschrieben haben. Das Fallex 62 fand ich auch sehr, sehr interessant. Das steht für Fall Exercise 62. Und da geht es darum, dass der Dritte Weltkrieg beginnt und ein sowjetischer Großangriff auf Europa stattfindet. Und in diesem Manöverszenario wird irgendwie eine Atombombe von mittlerer Sprengkraft über einem Fliegerhorst der Bundeswehr explodieren gelassen. Und dann gibt es wohl weitere Atomschläge auf noch Flugplätze und Raketenstellungen der NATO und so weiter und so fort an mehreren Standorten in Europa. Und da wurde dann eben betitelt, dass die Bundeswehr oder beziehungsweise die NATO nur bedingt abwehrbereit gewesen wäre. Und das hat wohl alles nicht so doll funktioniert. Also wohl mangelnde Ausstattung, untauglich zur Vorwärtsverteidigung und so weiter und so fort. Und Franz Josef Strauß, der damalige Bundesverteidigungsminister, wurde dadurch auch direkt mit kritisiert. Und das fand er natürlich überhaupt nicht gut. Und da ist tatsächlich gegen die Redakteure ein Ermittlungsverfahren wegen möglichen Landesverrats eingeleitet worden. Also richtig heftig. Und die Haftbefehle dazu betrafen wirklich dann mehrere Redakteure. Also Konrad Ahlers zum Beispiel, da hat das eben mitgeschrieben. Dann auch noch die Chefredakteure und sogar den Herausgeber. Rudolf Augstein hieß der. Und das finde ich so heftig, dass da eben direkt die Haftbefehle erlassen wurden. Die Spiegelräume im Hamburger Pressehaus wurden durchsucht und besetzt. Und die Redaktionsbüros in Bonn dann auch noch durch die Polizei. Da haben dann tatsächlich benachbarte Redaktionen die Redakteure und so weiter da dann schreiben lassen. Also richtig heftig. Und Konrad Ahlers zum Beispiel, der war gerade im Urlaub in Spanien. Und da hat Franz Josef Strauß einmal mal eben seinen Kumpel in Spanien angerufen. Den haben sie da einfach direkt verhaftet. Was übrigens eigentlich überhaupt nicht ging, dem haben sie dann hinterher tatsächlich wegen Amtsanmaßung und Freiheitsberaubung noch dran gekriegt. Also ich finde es richtig heftig, wie das da eskaliert ist. Zu dem Zeitpunkt hat auch Adenauer, der da Bundeskanzler war, das auch alles noch verteidigt. Ja, jetzt haben aber natürlich Teile der Öffentlichkeit gesagt, die Aktionen sind halt schon ein krasser Angriff auf die Pressefreiheit. Und es gab einige Resolutionen, Demonstrationen, diverse Leitartikel dann von anderen Verlagen. Und es wurde natürlich sehr viel auf andere Ereignisse in der deutschen Geschichte hingewiesen, die sie eben auch entsprechend gravierend dargestellt haben. Und das geht halt gar nicht, dass eben so reagiert wird, nur weil man eben entsprechend was schreibt. So, tatsächlich weitete sich das Ganze auch noch zu einer Regierungskrise im Adenauer-Kabinett aus. Strauß hatte nämlich am Anfang irgendwie alles geleugnet, mit allem was zu tun zu haben. Dann wurde aber irgendwann klar, dass er höchstpersönlich das alles vorangetrieben hat und auch immer informiert war. Und es haben letztendlich 5 FDP-Minister dann ihren Rücktritt aus Protest bekannt gegeben. Und diese Regierungskrise dauerte tatsächlich 11 Tage, bis dann im November Strauß seinen Rücktritt erklärt hat. Und ja, dann wurde natürlich die Regierung noch so ein bisschen hin und her neu gebildet. Aber die Adenauer-Regierung blieb dann halt noch bis 1963 im Amt und das war's dann. Die Spiegelredakteure wurden am Ende auch alle aus der Untersuchungshaft entlassen und freigesprochen, weil es einfach keinen Beweis für wissentlichen Verrat gab. Die haben einfach eben nur berichtet. Die Ergebnisse waren ja bekannt. Also von daher ist es ja nichts, ne, was eigentlich verwerflich ist. Das Einzige, was später noch mega interessant war, war, dass dann vorgeworfen wurde, dass das Ganze eine Desinformationskampagne des KBGBs war. So. Und ja, tatsächlich ist es aber so, dass ja, also dass die Sowjetunion tatsächlich da einiges zu beigetragen hatte, aber, also und eben auch die Redakteure instrumentalisiert wurden, aber sie haben es halt nicht wissentlich gemacht und sie wollten das in dem Sinne ja auch nicht unter der Prämisse, dass es rufschädigend sein sollte, sondern einfach nur darüber berichten, was sie da erfahren haben. Und von daher ist das auch alles fallen gelassen worden. Aber letztendlich kann man eben diesen Ausgang der Affäre als Stärkung der Pressefreiheit in Deutschland ansehen. Deswegen finde ich, ist das ein mega wichtiges Ereignis.
Absolut.
Heftige Sache.
Ja.
Der Strauß, ja. Ne? Ja.
Schon. Aber es ist ernsthaft, du berichtest einfach von diesem Manöver, was bekannt ist, und zack, wirst du verhaftet, weil du dein Land verraten haben sollst.
Ja. Ja, Alltag in vielen Ländern aktuell. Mhm. Mhm. Also daher.
Ich möchte es gar nicht, aber ich sehe irgendwie Parallelen in der Weltpolitik.
Hm. Ja, das stimmt.
Ja. Und das in Deutschland. Und wie gesagt, der Strauß. Ah, das war schon einer. Aber er hat zumindest, das muss man auch sagen, zumindest einer, der dann auch zurückgetreten ist, auch wenn es wahrscheinlich der öffentliche Druck war. Aber das schaffen heute viele andere nicht, ja, ihren Stuhl zu räumen. Sehr schön. Ich komme tatsächlich auch zu einer vielleicht nicht weltpolitischen Geschichte, aber einem Ereignis, das uns in Deutschland relativ geprägt hat und auch nachträglich noch durch eine Person geprägt hat, die dort auffällig geworden ist, würde ich es mal nennen. Und zwar ich als Nordkind, als Muschelschubser, als Küstenkind, muss natürlich auf die Sturmflut 1962 eingehen von der Nordsee. Vom 16. auf den 17. Februar. Und da waren unter anderem besonders betroffen halt eben Hamburg und die komplette Nordseeküste. Und in Hamburg gab es einen Mann, der sich dem Ganzen angenommen hat, und zwar Helmut Schmidt. Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, also für mich einer der prägendsten Politiker, vor allen Dingen, als er kein Politiker mehr war. die Stimme, also die Stimme der Vernunft, will ich ihn einfach mal nennen, in der heutigen Zeit. Also wirklich eine Stimme, die auch fehlt, finde ich. So.
Absolut.
Hat übrigens auch eine wichtige Rolle in der Spiegel-Affäre gespielt, aber ich habe es jetzt mal weggelassen, weil das dann einfach zu tief reingegangen ist.
Ja, siehste, guck, den Kaninchenbau mache ich noch ein bisschen auf, aber nicht zur Spiegel-Affäre tatsächlich. Also es ging um das Orkantief Vincinette, so hieß es, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche. Tut mir leid, mein Italienisch ist not so good. Und das hat bis zu 150 Kilometer die Stunde gebracht, dieses Orkantief. Und also die Nordsee und auch die Elbe und grundsätzlich auch die Gewässer in Hamburg hatten halt eben schon vor der Sturmflut einen relativ hohen Wasserstand, was das Ganze natürlich dann noch negativ beeinflusst hat. Dann waren unter anderem halt eben auch die Deichanlagen teilweise zu niedrig oder zu schlecht gesichert. Und wenn dann das Wasser 5,70 Meter über normal Null dazukommt, dann ist es kein Wunder, dass hier über 60 Deiche brachen und schlussendlich über 340 Todesopfer dieser Sturmflut zum Opfer fielen. 315 alleine davon in Hamburg. Also Hamburg hat es tatsächlich richtig hart getroffen. Die Warnsysteme waren unzureichend, der Katastrophenschutz war nicht ausreichend vorbereitet. Und wie ich schon sagte, ein Mann hat dort die Führung übernommen, nämlich der Hamburger Innensenator, und das war zu dem Zeitpunkt halt Helmut Schmidt. Und der hat halt, war da halt die reine Führungsfigur und übernahm relativ schnell die Einsatzleitung und traf eben eigenständige Entscheidungen. Wo er teilweise auch für kritisiert wurde, dass er sich halt über Bundesrecht hinweggesetzt hat. Aber da war halt klar, dass er eben auf Menschenleben setzt und Menschenleben über die Bürokratie setzt, vor allen Dingen. Und das hat ihn, glaube ich, ja, wie gesagt, glaube ich, ganz groß gemacht. Und auch als Willy Brandt dann damals zurücktreten musste und er dann die Führung übernommen hat als Kanzler, hat ihm das, glaube ich, auch da immer noch gut geholfen. Das war, ja, der Einsatz der Bundeswehr, also um nochmal zu sagen, die eigenständige Entscheidung, die Helmut Schmidt getroffen hat, war unter anderem der Einsatz der Bundeswehr ohne klare rechtliche Grundlage. Ja, also er hat die Bundeswehr angefordert und gesagt, ihr müsst hier unbedingt helfen, sonst wird das katastrophaler, als es eh schon ist. Und hat sich da tatsächlich über geltendes Recht weggesetzt. Zu Recht, muss ich sagen. Also ohne Helmut Schmidt dort an der Spitze hätte es, glaube ich, ganz, ganz anders ausgesehen und hätte es noch viel mehr Todesopfer gegeben. Ja, die Sturmflut an der Nordseeküste und in Hamburg. Und
dazu muss man auch noch sagen, es gab damals natürlich auch nicht die Frühwarnsysteme, die wir heutzutage haben. Deswegen hat es die Menschen natürlich auch viel unvorbereiteter getroffen. Und es gab ja, ich glaube 1953 war das auch schon eine Sturmflut und da waren eigentlich schon gravierende Mängel aufgezeigt worden. Und da wurde halt nichts gemacht und dann gab es dann entsprechend die Quittung. Hat aber den Vorteil, dass dann im Nachgang einfach ja sehr, sehr viel für den Deichbau und so weiter getan wurde. Das heißt, man geht ja eigentlich auch noch, ja, dann gestärkt aus sowas raus, weil das dann eben dazu geführt hat, dass es einfach deutlich besser geworden ist. So lustig, ich habe definitiv in der Grundschule darüber auch noch so Super-8-Filme müssen das, glaube ich, gewesen sein, geguckt, das weiß ich noch. Mhm. Und wie dann auch ein Deich entsteht und so weiter. Und das war damit. Es kann sogar sein, dass wir noch den gleichen Film geguckt haben.
Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich glaube, von 70 bis 90 haben alle den gleichen Film geguckt, ja.
Ich glaube, das ist sogar noch länger.
Oder noch länger.
Solange es diesen Projektor irgendwie noch gab.
Oh, die Projektoren, ja.
Ja. Ja, also das war, also schlussendlich ist natürlich, es müssen immer erst viele Menschen sterben, damit Leute Änderungen eingehen und vornehmen. Und zum Glück muss man sagen, sind die Deiche, wie du gerade schon sagtest, mittlerweile relativ sicher. Und ich glaube, da können wir in Deutschland ganz froh und glücklich sein, dass wir sehr hohe Standards haben, über die wir uns manchmal ärgern, über viel Bürokratie, aber die halt eben auch mit Sicherheit sinnvoll sind, dass bei uns nicht irgendwelche Brücken einstürzen, wie in anderen Ländern, weil wir da schon sehr gut dran sind, hoffe ich zumindest. Ja, toi, toi, toi. Ja, ansonsten kann man da, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Sehr gut.
Ja,
McFly, zum dritten, jetzt darfst du. Du wolltest, zweimal hast du angesetzt und jetzt sag was.
Nee, ich habe das alles so auf mich wirken lassen. Das Einzige, was ich jetzt noch reingesagt oder was ich jetzt noch gesagt hätte, ich finde es ein bisschen schade, dass ich Helmut Schmidt als Kanzler nicht erlebt habe. Also er ist ja, 1982 ist er ja abgelöst worden durch Kohl, 1983 bin ich ja erst zur Welt gekommen. Es hätte mich also tatsächlich echt schon mal interessiert, gerade jetzt auch so im Jugendlichen oder auch im Erwachsenenalter, da hatte ich dann doch mal dran gedacht, wie war das denn eigentlich mit dem Schmidt als Kanzler?
Ich glaube also, ich glaube tatsächlich, das war gar nicht so einfach. Ich glaube, dass er hat es ja auch nicht einfach gehabt, muss man ja auch ganz klar sagen, als Kanzler. Ja, also da kamen dann ja die ganzen RAF-Geschichten, wo er sich mit rumschlagen musste, wenn wir da nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Ich habe ihn ja als Kanzler auch nicht wirklich präsent erlebt, muss ich sagen. Aber für mich war er halt danach eine prägende Figur. Also weil er einfach in Talkshows einfach ja das gemacht hat und das gesagt hat, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Ja. Und der Kettenraucher vor dem Herrn. Und egal, wo er hingeht, es darf überall nicht mehr geraucht werden. Aber wenn der Schmidt kommt, der darf. Ja.
Und, der hat sogar im Krankenhaus geraucht.
Ich glaube tatsächlich, der hätte auf seiner eigenen Beerdigung noch geraucht. Ja, also daher, ja, also es ist schon unikat und ich möchte da auch Loki Schmidt, seine Frau, auch nochmal mit erwähnen, weil ein Mann kann natürlich auch immer nur so gut sein wie die Frau, die hinter ihm steht und ihm dann alle Türen offen hält, wenn man in solch einer Verantwortung steckt. Ja. Mhm. Das auch nochmal. So viel zum Thema Shitstorm. Ja. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen wieder runtergeholt. So. Oder ich kriege noch mehr. Das kann natürlich auch sein. Aber
ja,
ich meine das ernst.
Ich verkneife mir jetzt meinen Kommentar dazu. Das führt zu weit. Falsches Format.
Nein, aber es kann. Aber es ist andersrum ist es doch genauso. Ja, also daher ist es völlig okay.
Aber extrem selten.
Das ist ja, aber das ist leider das Problem. Genau. Das haben wir, die Problematik haben wir und das können wir anprangern und sollten wir auch anprangern. Zu dem Zeitpunkt war es halt eben nochmal eine ganz andere Situation. Und ja, ich glaube, Loki hat das schon gut gemacht. Apropos gut machen, Einstein, Filme oder Songs?
ich will jetzt mal mit den Filmen weitermachen.
Super. Dann McFly, hau doch mal raus. Was hast du denn?
Ich habe ein Gerichtsdrama rausgesucht. Ja. Ich habe mich tatsächlich noch sozusagen in letzter Minute ein bisschen umentschieden. Nein, also ich hatte mehrere Filme zur Auswahl und ich habe mich dann letztendlich für Wer die Nachtigall stört entschieden. Oder im Original To Kill a Mockingbird. So. Gregory
ist
Peck. Mockingbird ist eine Spottdrossel.
Ja.
Mhm. Komme ich aber gleich zu, warum man das auch anders, warum man das mit Nachtigall übersetzt hat. Aber gut. Gregory Peck spielt den Anwalt Atticus Finch. Und er soll in den 1930er Jahren in den Südstaaten der USA einen dunkelhäutigen Feldarbeiter verteidigen, der einer Vergewaltigung beschuldigt wird. Es gibt Beweise für die Unschuld, für die ganz klare Unschuld des Angeklagten Robinson. Aber er wird von einer weißen Jury verurteilt und es ist so eine Art ungeschriebenes Gesetz in der Gesellschaft damals gewesen. Also das, was ein Farbiger sagt, was ein Dunkelhäutiger sagt, hat in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft absolut keinen Wert. Und ja, auch Atticus Finch wird von den Dorfbewohnern, also zunächst wird er wirklich sehr geachtet, er ist ein angesehenes Mitglied der ganzen Gemeinde. Als sich dann allerdings rausstellt, oder als sich dann herausstellt, dass er der Pflichtverteidiger für den Angeklagten ist, da schlägt die Stimmung ganz gewaltig um, nicht nur ihm gegenüber, sondern auch seinen Kindern. Aber er bleibt standhaft, er bleibt aufrichtig und ja, er lässt sich einfach nicht davon nicht davon beirren, was der öffentliche Druck sozusagen auch mit ihm macht. Parallel dazu, also es gibt immer so eine Parallelhandlung, und zwar sind dort die Kinder im Fokus, Scout und Jem. Und die sind, ja, die kriegen natürlich auch diesen Moralkonflikt auch am eigenen Leibe zu spüren. Denn der Vater des angeblichen Opfers, der bedroht die Kinder in einer Nacht, weil er einfach so sauer ist, dass der Vater sich so für den Angeklagten einsetzt. Also das ist ein wirklich ganz, ganz düsterer, ganz rassistischer Zeitgenosse. Also ich möchte jetzt keinen Kraftausdruck benutzen, das dürft ihr euch selbst ausdenken. Ein unangenehmer Kerl, so. Und ja, wie ich gesagt habe, er greift die Kinder tatsächlich an, wird aber von einem Unbekannten ermordet.
Oha.
Ja, also die Kinder werden gerettet und es stellt sich dann einfach auch heraus, dass da jemand ist, der von der Gesellschaft auch ein bisschen gemieden wurde, weil er eben auch anders ist. Der ist allerdings sozusagen der Lebensretter der beiden Kinder. So. Ja, Moral von der Geschichte ist einfach, dass man nicht von seinen Prinzipien abwenden sollte oder sich einfach nicht abwenden sollte. Es ist völlig egal, jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Es ist egal, wie du aussiehst, wo du herkommst. Ne? Also behandle alle Leute gleich. Sehe ich ja genauso. Ne? Also wie die Leute aussehen, wo sie herkommen, was sie denken oder so, ist mir egal. Benimmst du dich gut mir gegenüber, benehme ich mich auch gut und andersrum ganz genauso. Ja. Den Film könnt ihr bei Amazon Prime unter anderem gucken, würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Warum? Die Originalfassung auf Englisch ist vollkommen in Ordnung, die deutsche Synchronfassung ist zeitverzögert. Das heißt, der Ton kommt eine Sekunde früher als das Bild. Und das ist sehr, sehr irritierend. Ne, also, liebes Amazon-Team, guckt mal nach, dass ihr das hinkriegt. Wie ich gesagt habe, Gregory Peck ist der Hauptdarsteller, hat auch den Oscar gewonnen für diese Darstellung. Der Film hat insgesamt 3 Oscars bekommen. Einmal für Gregory Peck als Hauptdarsteller, wie ich gesagt habe, dann das beste Drehbuch und das beste Szenenbild. Und Gregory Peck selber sagte, das ist auch seine persönliche Lieblingsarbeit. Und er ist auch mit seiner Filmtochter Scout jahrelang in Kontakt geblieben. Und die haben sich auch im Privaten immer wieder mit Atticus oder auch mit Scout angesprochen. Die haben sich also nie bei ihren richtigen Namen genannt, weil die einfach so eine tolle Chemie irgendwann zusammen entwickelt haben. Und der Angeklagte, Brock Peters, also so heißt der Schauspieler, der hielt 2003 sogar den Nachruf auf Gregory Pecks Beerdigungsfeier. Also die haben sich da alle sehr, sehr gut miteinander verstanden. Die haben eine richtige gute Connection gehabt, eine richtig gute Chemie. Und es war auch die erste richtige Filmrolle von Robert Duvall. Ja. Kurzer Spoiler, er ist derjenige, der die Kinder rettet.
Ja, das ist auch krass, ne? So eine Botschaft in der Zeit auch schon, ne? Dass der Film sich das getraut hat, finde ich total bemerkenswert.
Genau. Ja, der Film ist der Film basiert auf dem Roman von Harper Lee, also auch To Kill a Mockingbird. Und die Autorin selber ist auch bei den Dreharbeiten immer wieder dabei gewesen. Und es gibt eine Szene zu Anfang, da kommt Gregory Peck von der Arbeit nach Hause, nimmt seine Kinder herzlich in den Arm, sagt, hallo, ich bin wieder da, ne, wie war euer Tag und so weiter und so fort. Und bei dieser Szene musste Harper Lee unglaublich anfangen zu weinen, weil sie hat gesagt, du siehst genauso aus wie mein Vater. Du siehst exakt so aus wie mein Vater, du benimmst dich genauso wie er. Na, also das Auftreten, sogar der kleine Bauchansatz ist richtig und all solche Sachen, diese ganzen Details und... Auch da hat es noch eine lebenslange Freundschaft gegeben, selbst mit dem echten Vater von Harper Lee. Der Vater hieß Amasa. Und Gregory Peck hat die original goldene Taschenuhr, die auch im Film gezeigt wird, die hat er von ihrem Vater geschenkt bekommen, als Dankeschön für die Arbeit an diesem Film. Und okay. Ne, also da blieb auch bis zum jeweiligen Tode eine sehr, sehr enge Freundschaft bestehen. Ja, Atticus Finch selber ist laut American Film Institute der größte amerikanische Filmheld. Also kein John Wayne oder so, nein, es ist tatsächlich der Südstaatenanwalt, der sich nicht beirren lässt. Also tolle Wahl, wie ich finde. IMDb-Wertung von 8,2, Rotten Tomatoes 93-92.
Wow.
Ja, und ich habe mir den Film, als ich ihn mir... gestern noch mal angeguckt habe. Genau, gestern habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn mir auch sofort auf DVD bestellt.
Okay.
Ja. Ja. Ja, sonst ein kleiner Fun-Fact. Die Rolle des Tom Robinson, also des angeklagten Feldarbeiters, sollte ursprünglich auch James Earl Jones spielen. Aber es wurde dann am Ende dann doch Brock Peters. Und die Musik kommt von Elmer Bernstein. Den Namen habt ihr garantiert auch schon mal gehört. Ganz bekannter Filmkomponist und auch Broadway-Produzent. Und in seinem Orchester von der Filmmusik...
Ich kenne nur Leonard Bernstein. Aber das war jemand anders, ne?
Das war ein anderer, ja. Elmer Bernstein ist auch so eine ganz große Nummer. Und in seinem Orchester, also auch in der Filmmusik zu hören, am Klavier sitzt John Williams. So, und den müsstest du kennen, Doc.
Okay,
Star Wars,
persönlich?
Indiana Jones, Harry Potter, der Komponist.
Ach, guck.
Der hat für Elmer Bernstein am Klavier gespielt und bei der Filmmusik mitgearbeitet. Ja. Was habt ihr denn so? Nein, ich wollte ja noch einmal ganz kurz was sagen. Genau, also im Original heißt der Film To Kill a Mockingbird, also wie eine Sportdrossel zu töten. Im Deutschen, die deutsche Fassung heißt, wer die Nachtigall stört. Hierzulande sind Spottdrosseln nicht ganz so bekannt wie Nachtigallen, aber das Prinzip ist das gleiche. Jemanden einfach so zu verurteilen, der überhaupt nicht wirklich was getan hat, der niemandem was tut, das ist einfach eine Sünde, als würde man einen Singvogel töten. Ein Singvogel, also wie jetzt eine Nachtigall oder auch eine Spottdrossel, die machen nichts. Die singen einfach nur schön für die Menschen. Sie machen die Ernte nicht kaputt oder stören irgendwelche anderen Tiere. Nein, sie sind einfach nur da, um für uns Menschen so schön zu singen. So wird es im Film auch gesagt. Und das ist dann auch sozusagen das Leitmotiv des gesamten Films.
Für mich ist Gregory Peck einfach immer behaftet mit Moby Dick. Ja, das ist für mich Gregory Peck. Aber ich habe den Film nicht gesehen, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Aber für mich Gregory Peck.
Moby Dick. Absolut empfehlenswert. Absolut empfehlenswert. Ich war auch echt, gefesselt.
Sehr
gerade weil, gerade weil so Gerichtsthemen oder Gerichtsdramen, das, da habe ich so ein kleines Faible für.
Dann hoffen wir, dass Nele dich wieder entfesseln kann und vielleicht neu fesselt mit deinem Film, Einstein.
Ja, bin mal gespannt. Das ist ein Film, den ich tatsächlich auch in diese Reihe packe. Den haben wir früher immer mit der Familie geguckt. Da sind wir wieder bei der besagten Flipstüte, die wir uns geteilt haben und uns rumgestritten haben. Und für uns totaler Familienfilm, also als wir natürlich ein bisschen älter waren, das ist nämlich James Bond. Und im Jahr 1962 gab es dann eben 007 Jagd Dr. No. Das war der erste Teil der Reihe. Aber es war dann natürlich ein bisschen schwierig. Ich verstehe tatsächlich bis heute nicht, warum die das gemacht haben. Das ist das sechste Buch der Reihe gewesen von Fleming. Und das hat dann im Nachgang noch zu ein paar Schwierigkeiten geführt. Da komme ich aber gleich noch zu. Und wir lernen Sean Connery kennen und Ursula Andress. Und das war für die beiden der internationale Durchbruch, weil der Film natürlich auch mega erfolgreich war. Aber worum geht's denn überhaupt? Der Geheimagent James Bond, der natürlich von Sean Connery gespielt wird, wird nach Jamaika geschickt, um das Verschwinden eines britischen Agentenkollegen aufzuklären. So, vor Ort führt ihn die Spur zum mysteriösen Wissenschaftler Dr. No, der von seiner Privatinsel Crab Key aus amerikanische Raketenstarts in Cape Canaveral mit Funkstrahlen sabotiert. So, jetzt muss Bond natürlich die Pläne des Dr. No vereiteln und wir lernen auch schon so ein bisschen die Verbrecherorganisation deutschen Gofter? Geheimorganisation für Terrorismus, Erpressung und Rache. Nein, besser bekannt natürlich mittlerweile als Spectre, aber ich finde die deutsche Übersetzung so geil, weil warum sollte ich so eine Organisation sein? Also ich finde das immer so lustig, die Motivation. Die sind irgendwie böse um des Bösen Willen. So, wir sind jetzt alle böse und wir sind jetzt
das
Terroristen.
Das erinnert mich so an Darkwing Duck.
Ja, so also ein bisschen. Ne?
Mit und, Foul, kennst du das noch?
Ja, genau. Aber ja.
Fiese Organisation für weltweite Lumpereien.
Ja. Ja, genau. Das ist natürlich der Abklatsch davon. Nichtsdestotrotz bekommt Bond natürlich Hilfe und zwar von der Muschelsammlerin Honey Rider, die von Ursula Andress gespielt wird, und den CIA-Agenten Felix Leitner. Den kennt man ja auch noch aus anderen Filmen. So, die dringen dann zusammen in die Basis ein. Ja. Sie ist eine Muschelsammlerin und ist
ein ehrenwerter Beruf.
Das war Bond auch.
Definitiv. Und auch noch mit einem sehr schönen Bikini. Da komme ich aber auch gleich
zu. Das stimmt.
So, nichtsdestotrotz, die Bond dringt natürlich in die Basis ein, zerstört die Anlage und tötet auch Dr. No. Der wird gekocht.
Spoiler!
Ja, nee, sorry, aber wer das nicht weiß, darauf wollte ich eigentlich hinaus, es ist einfach ziemlich heftig, finde ich, was da an Kollateralschaden an Menschen auch passiert. Also, wie gesagt, der Dr. No wird einfach, sogar gekocht. Es sterben sowieso total viele. Da ist so ein Typ, der hat es auf Bond abgesehen. Die reden dann noch kurz und dann erschießt Bond den einfach. Und ich finde es immer so krass, weil dann einfach, das ist dann halt einfach weg. Und für mich ist das jetzt im Nachgang auch einfach echt heftig viel Gewalt gewesen, teilweise auch echt unnötig. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat Austin Powers total gut aufgegriffen. Könnt ihr euch dran erinnern, wenn da dann Austin Powers da einen erschießt oder irgendwie der stirbt sogar aus Versehen und man dann sieht, wie die Frau und Kinder dann warten und die dann einen Anruf bekommen, dass jetzt der Mann gestorben ist und so. Das fand ich eigentlich ganz schön, dann auch mal zu beleuchten. Aber gut, wie gesagt, Bond ist halt Bond. Er hat die Lizenz zum Töten und das tut er natürlich auch. So, auch wenn das jetzt der erste Film in der Reihe war, es sind natürlich schon ganz, ganz viele Merkmale, die später kommen, die wir dann auch alle noch kennen, da schon angelegt. Also die James-Bond-Theme, ne, wo man durch diesen Pistolenlauf guckt, ist schon da. Wir haben die klassische starke erotische Frauenrolle, wir haben exotische Handlungsorte und natürlich auch schon diverse Gadgets und besondere Fahrzeuge. Wir haben einen größenwahnsinnigen Gegenspieler mit Handlangern. Das ist, ja genau, ja. Das auch. Q kommt tatsächlich noch nicht vor, also nicht in dieser Form, also sowohl Desmond Llewellyn war noch nicht dabei und der hat auch noch einen anderen Rollennamen gehabt, aber natürlich im zweiten Film war er dann dabei und dann bis zu seinem Tod 1999 hatten wir immer noch unseren Q und ja, wir haben auch M und Moneypenny schon mit dabei, auch die Schauspieler haben das noch sehr, sehr lange so gemacht. Absolut legendär ist natürlich die Szene, wo Ursula Andress mit ihrem cremefarbenen Baumwollbikini aus dem Meer steigt. Und das hat die Verkäufe der Bikinis übrigens extrem angekurbelt. Was ich auch richtig cool finde. Es gab natürlich auch mehrere Anspielungen im Nachgang auf diese Szene. Also Halle Berry ist 2002 ja auch entsprechend ähnlich aus dem Wasser gekommen.
Und trocken.
Ja, das muss man erstmal schaffen. Ja, und natürlich.
Wirklich? Ja, das schafft nur Halle Berry.
Ja, aber was ich am schönsten fand, ist, dass sie einfach nachher in Casino Royale das umgedreht haben und Daniel Craig als Bond einfach entsprechend, stimmt, so Bond-Girl-like da.
Im Bikini.
Im Bikini.
Ja, genau. Ja, was ich eben schon erzählt hatte, James Bond Jagd Dr. No war ja nun eben nicht der erste Roman und deswegen mussten die ein paar Elemente nachher ändern, weil der Roman Leben und Sterben lassen auf Jamaika schon spielt und da hat er einige Leute, die dann im späteren Film getötet werden, eigentlich schon getroffen. Das mussten sie dann nachher noch wieder umschreiben. Aber gut, das ist dann so, das sind Kleinigkeiten, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Was ich echt anstrengend finde, als ich das jetzt alles nochmal geguckt habe, ist wirklich sein Verhältnis zu Frauen. Es tut mir leid, es ist mir früher nie so aufgefallen, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich einfach jetzt schlecht gealtert. Also da ist noch eine andere Frau, die ist eine von den Bösen in Anführungsstrichen, die soll ihn quasi verführen, um ihn davon abzuhalten, zu irgendeiner bestimmten Zeit irgendwo zu sein. Und wie er die behandelt, ist auch richtig krass. Ja, ne, sie ist natürlich eine von den Bösen und ja, sie hat den Auftrag, ihn zu verführen, aber finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber gut, das ist jetzt so, das Fass wollte ich jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Aber das muss ich sagen, hat mir tatsächlich jetzt nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Früher habe ich es einfach gar nicht wahrgenommen. Jetzt ist das, ja, ein bisschen was anderes. Aber gut, richtig lustig finde ich übrigens noch, dass Sean Connery gar nicht die erste Wahl war. Die haben relativ viel rumgecastet. Das war so ein sehr, sehr großes Ding. Die, ja, haben mit mehreren Leuten zusammengesessen. Es gab, Rex Harrison, Richard Johnson, Max von Sydow übrigens, Stephen Boyd und tatsächlich Roger Moore damals schon, wurden schon in Betracht gezogen. Dann haben sie sich überlegt, komm, wir machen nochmal einen Zeitungswettbewerb, um einen passenden Darsteller zu finden. Da haben sich dann über 1000 Bewerber haben da teilgenommen. Da gab es dann auch einen Sieger, Peter Anthony hieß der, aber den haben sie dann doch nicht als geeignet befunden. Und,
das ist der Vater von Ross Anthony eigentlich? Nein.
Das weiß ich nicht. könnte vom Alter aber hinkommen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dann gab es noch eine Leserumfrage im Daily Express und da wurde dann schon mal Sean Connery ins Spiel gebracht. Der war tatsächlich gerade in ein paar anderen Aufführungen bekannt. Und das Lustigste ist, Dana Broccoli war nämlich die nachher ihren Mann davon überzeugt hat, dass Connery die richtige Zugkraft hat, hat ihn überzeugt und deswegen ist er es dann geworden. Das finde ich auch sehr, sehr lustig. Und übrigens, dieser Film ist natürlich auch sehr gut bewertet worden. Wir haben 95% Tomaten, 82% Popcorn, IMDb 7,2. Und wer möchte, kann den Film auch auf Netflix gucken.
Sehr schön. Schön, dass wir mal wieder einen Bond-Film dabei haben.
Ja.
Läuft.
Da kamen ja noch ein paar mehr dann in den nächsten Jahren. Connery wurde ja auch direkt erstmal verpflichtet, gleich ein paar mehr zu machen. Und da kamen dann in den nächsten Jahren auch noch einige.
Ja, das stimmt. Mal sehen, wann wir wieder in der Zeitschleife verstecken, ja?
Hat der nicht am häufigsten den Bond gespielt? Ich weiß nicht.
Also könnte vielleicht eine Quizfrage gewesen sein. Wer weiß es so ganz genau.
Das war er aber ja nicht.
Muss doch nicht alles verraten. Vielleicht ist das ja auch eine Quizfrage, die nachher noch kommt. Wer weiß es so genau. Ich habe mir einen Film rausgesucht, der auf einer wahren Begebenheit basiert. Und zwar heißt der Film Meuterei um ein Bounty. Nein, sorry. Das war die deutsche Übersetzung. Meuterei auf der Bounty. Wäre übrigens ein knaller Film für Bulli, oder? Bulli, wenn du uns hörst. Meuterei um ein Bounty wäre ein richtig geiler Filmtitel, wie ich finde.
Egal. Aber nur wenn du mitspielst.
Meuterei, nee, das stimmt. Ich würde es auch nicht so ganz so dolle mögen. Meuterei auf der Bounty. Auf Englisch genauso übersetzt, also daher völlig in Ordnung. Regie hat geführt Louis Milestone, 185 Minuten, FSK 12. Und wenn wir zum Cast kommen, kennt man nicht ganz so viele. Trevor Howard unter anderem, der den Captain William Blight spielt. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Aber viel wichtiger, Fletcher wurde gespielt von Marlon Brando. Und selbst Richard Harris. Ja, man kennt ihn später in seiner Rolle als Dumbledore bei Harry Potter.
Dumbledore.
Ja. hat da tatsächlich auch eine Rolle. Und man muss genau hingucken. Also als ich das gesehen habe, dass Richard Harris mitspielt, es ist ja bei den Filmen tatsächlich so früher gewesen, dass der Cast schon am Anfang, also der Main Cast am Anfang schon genannt wurde. Und dann habe ich Richard Harris gelesen und musste erst noch mal eben gucken, wer hat den denn gespielt. Also welche Rolle hat er denn überhaupt gespielt, damit ich ihn überhaupt erkenne. Aber wenn man es weiß, erkennt man ihn auch ohne den vollen Bart. Worum geht's in diesem Film? Es geht natürlich um das britische Schiff, um die HMS Bounty, das Ende des 18. Jahrhunderts nach Tahiti gesegelt ist. Ja? Und der Captain William Bligh, der führt das Schiff extrem streng und hart und will natürlich auch Zeit einholen und sowas. Und deswegen möchte er relativ schnell wieder zurück sein. Und irgendwann ist es dann so, dass sich Fletcher, also Marlon Brando, ihm wirklich entgegenstellt. Und es kommt dann zu einer Meuterei, auch wenn man es im ersten Moment nicht so glaubte. Aber dass Fletcher wirklich die Seiten wechseln würde, aber er hat es dann schlussendlich getan. Ich habe mir den Film auch angeguckt, nochmal in der Vorbereitung da drauf. Und muss sagen, es ist wirklich auch ein Klassiker. Es ist einer der teuersten Filme seiner Zeiten, muss man sagen, und wurde tatsächlich aber ein absoluter finanzieller Flop. Ja, also der kam wohl nicht so gut an zu der Zeit. Zusätzlich war es denn so, dass Brando einfach auch gemacht hat, was er wollte am Set. Er kam oft zu spät oder änderte spontan seine Dialoge. Dann hat er einen extremen englisch-britischen Akzent übernommen, der überhaupt nicht gut ankam bei den Leuten vor Ort. Aber er hat das durchgezogen tatsächlich. Also ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte, aber er hat es halt eben. Marlon Brando, was soll man einfach sagen? Ne? Der Film war unglaublicherweise für 7 Oscars nominiert. Quizfrage an euch beide, wie viel hat er bekommen?
Gar keinen, sage ich.
3.
Gar keinen tatsächlich. Er hat keinen krass bekommen. Ja. Das ist wirklich krass, wenn man für 7 Oscars nominiert ist und dann komplett leer ausgeht. Erinnert mich so ein bisschen an Marty Supreme, glaube ich, mit Timothy Chalamet gerade dieses Jahr. Er hat, glaube ich, auch war sehr oft nominiert und hat keinen einzigen Oscar erhalten, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Erinnert mich an Bayer Leverkusen von 2002.
wenn wir es aufs Fußball setzen wollen, auch das wäre möglich. Bei IMDb 7,2 von 10 und Rotten Tomatoes, da hat er 70% Tomaten und 73% Popcorn, Stand heute. Wenn ihr ihn auch streamen wollt, ich habe ihn mir bestellt bei Amazon. Ja, ich spoiler nicht, was passiert. Ja, ja, es ist, it is, wie it is.
Dieses Grinsen, das ist jetzt so vielsagend.
Ja, nein. Das ist, wirklich spannend. Es ist, also, man kann ihn sich angucken. Ich bin nur einmal kurz weggenickt. Aber vielleicht war ich auch, vielleicht war ich auch müde. Ja, es ist mir zu viel zwischendurch da gewesen und hätte für mich schon schneller zur Meuterei kommen können. Und ja, naja, wie auch immer. Trotzdem fand ich den Film gut. Also, und ich mag auch Filme mit Marlon Brando. Also daher alles gut. Und ich habe immer, wie gesagt, auf Richard Harris geguckt, wie er ohne Bart aussieht. Fand ich einfach mega. es ist, ich kannte Richard Harris für mich tatsächlich immer nur als Dumbledore mit Bart. Ja.
Dumbledore.
Ja, Dumbledore. So ist es, ja. Okay. Ah, schön.
Schön.
Severus Snape. Dumbledore. Ja. Schön. Okay, bevor ihr abschaltet, kommen wir gleich zu den Songs. Ja. Lass uns noch einmal kurz, wenn wir bei Filmen und das beenden, lass uns noch einmal kurz über die Nachricht sprechen, die heute reingekommen ist, die wir gesehen haben. Ich glaube, McFly, du hast sie uns einmal gepostet. Möchtest du was sagen zu Mario Adolf?
Ja, was soll ich großartig sagen, außer vielen Dank und Ruhe in Frieden, lieber Mario Adorf, denn am heutigen Tag ist er im Alter von 95 Jahren von uns gegangen. Ich habe mir da jetzt nicht die ganzen Nachrichten durchgelesen, nur so ein bisschen die Schlagzeilen. Er ist in seiner Wohnung in Paris eingeschlafen und schade.
Ein ganz großer.
Ich glaube sogar einer der größten überhaupt, die Deutschland je hatte.
Finde ich auch. Also, Mario Adorf, danke. Ne? Mhm.
Genau.
Sehr schön. Kommen wir zu den Songs. McFly.
Ja. Dann komme ich tatsächlich jetzt zu meiner wunderbaren Songauswahl. Ich mag den Song aus dem Grunde auch besonders gerne, weil ich kann den kompletten Text auswendig.
Sing it, baby, sing it.
Oh ja.
Dann hört zu. Okay.
Wow. Sehr gut. Wenn ihr gedacht habt, der Podcast ist kaputt, nein.
Nein. Es ist ein Instrumentalstück. Und zwar Green Onions von Booker T and the MGs. Sagt einem vielleicht jetzt so aus, auch vom Titel her nicht unbedingt etwas.
Irgendwas aber aus irgendwelchen Bud Spencer-Filmen oder so.
Also das ist so ein Jazz, so ein Blues. Es ist ein Klassiker, ganz einfach. So,
we call it a Klassiker. Geburtsstunde.
Bitte?
We call it a Klassiker.
We call it a Klassiker, richtig. Yes. Ja, gilt als die Geburtsstunde des sogenannten Memphis Soul und einer der einflussreichsten Tracks in der Musikgeschichte. Das Lustige daran ist, dieser Song, der war gar nicht geplant. Der war nicht konzipiert, der war nicht geschrieben. Nee. Aber wie kam es denn dazu?
Gute Frage. Gib uns doch mal eine Antwort.
Habe ich gerade vor. Darf ich oder willst du mich noch weiter irgendwie jetzt dazwischen grätschen?
Ja, ich grätsche gerne. Ja, wie Leverkusen 2000. Wann war das?
Oh, das können alle.
Aber genau. Bei der Bundesliga nein, erzähl mal, mich interessiert das wirklich jetzt.
Nein, also es war so, Booker T. Jones, das ist der, der Haupt- oder der Bandleader sozusagen. Damals war er 17 Jahre alt und er und seine Bandkollegen waren Angestellte bei Stax Records. Sie waren Studiomusiker. Und sie sollten eigentlich für einen Rockabilly-Sänger die Begleitmusik aufnehmen. Aber der Sänger selber ist nicht erschienen. Und die Band hat einfach angefangen, sich ein bisschen zu langweilen und haben gesagt, okay, weißt du, wenn wir schon mal hier sind, lass uns ein bisschen klimpern. Und der Besitzer von Stax Records, Jim Stewart, hat zugehört. Und er sah, dass es gut war. Er drückte nämlich den Aufnahmeknopf. Und daraus hat sich dann auch tatsächlich dann der gesamte Song entwickelt. Man hat ihn dann richtig produziert, man hat ihn richtig arrangiert, eingespielt und es war auch nur eine B-Seite. Es war eigentlich nur eine B-Seite Denn die A-Seite dieser Platte hieß nämlich Behave Yourself, war nicht ganz so erfolgreich. Erst als viele DJs in den USA die Platte einfach mal umgedreht haben und dann eben Green Onions abgespielt haben, da sind die Verkaufszahlen durch die Decke geschossen. Platz 3 bis in den Hot 100 Billboard Charts und auch Platz 1 in den R&B Charts. Und der Name Green Onions, es gibt 3 Theorien dazu und ich möchte zur dritten Theorie mal eure Meinung hören, weil der Sinn hat sich mir nicht ergeben. Also fangen wir aber mit der Theorie an, mit der sogenannten Fluchtheorie. Booker T wollte nämlich den Song ursprünglich Funky Onions nennen. Das Wort Funky galt damals allerdings zu derbe. Das war so eine Art Kraftausdruck. Sowas heute vergleichbar wie geil. Hättest du damals vielleicht auch nicht unbedingt sagen können bei uns. Heute ist es ja vollkommen egal. Und man hat sich dann einfach für das unverfängliche Green Onions entschieden. Also Frühlingszwiebeln, wortwörtlich übersetzt. Ist wirklich so. Die kulinarische Theorie nämlich, Booker T hatte dazu...
Wortwörtlich übersetzt glaube ich nicht, aber ja. Ich weiß, was du meinst.
Ja, also grüne Zwiebeln, sinngemäß übersetzt sind es dann die Frühlingszwiebeln. So
kommt er auf den Schuh. Ja.
Alles klar. Ja, Booker T sagte nämlich einmal, er habe auch den Namen Green Onions dann gewählt, weil Frühlingszwiebeln etwas sind, das du nach dem Essen sozusagen wegwirfst und das einen schlechten Atem hinterlässt, genau wie der dreckige Sound. Also es war so ein etwas, ja... Also wenn ihr euch den Song anhört, man denkt sich schnell in so eine schummrige Jazz-Kaschemme rein und das ist so ein bisschen ist jetzt nicht so unbedingt dieser blank polierte Sound aus dem Radio. Und die Theorie Nummer 3, so, die kommt nämlich von Colonel Steve Cropper. Steve Cropper ist übrigens auch jahrelang Mitglied der Blues Brothers Band gewesen, weswegen der Song auch... noch jahrelang im festen Repertoire der Band war. Und er hatte behauptet, der Song sei nach einer Katze eines Freundes benannt, die einen sehr merkwürdigen Gang hatte. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie kommt man dann von einer merkwürdig watschelnden Katze zu Green Onions? Jetzt dürft ihr gerne mal eure Theorien in den Raum werfen, weil ich komme da nicht weiter, persönlich. Okay, ihr auch nicht. Gut.
Also, ich weiß nicht, hieß die Katze vielleicht irgendwie so?
Ist nicht bekannt, wie die Katze hieß.
Vielleicht hieß sie Onion. Und dann ist sie mal in einem Farbtopf gefallen und dann sah sie aus wie eine Frühlingszwiebel. Weil grün auf der einen Seite, vielleicht grüner Schwanz und der Rest weiß, weil so eine Frühlingszwiebel ist ja auch weiß. Könnte
eine weiße Katze gewesen sein, die dann vielleicht irgendwie durch frisch gemähtes Heu oder über so einen frisch gemähten Rasen lief und das dann auch grün-weiß wurde. Lebenslang grün-weiß. Auch nicht schlecht.
Da sind wir wieder.
So, das war ein Kater.
Ein Kater. Auch, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, der markante Sound, das Herzstück des Songs ist die Hammond-Orgel. Und Booker T.
Ich muss nicht alles kommentieren.
Wieso?
Nee, wegen dem Kater. Ich fand ihn gut.
Ich liebe Hammond-Orgeln, mach bitte weiter. Ja.
Okay, dann habe ich das jetzt nicht verstanden.
Nein, das ist nicht schlimm.
Alles klar. Nein, wie gesagt, das Herzstück der ganzen Melodie ist die Hammond-Orgel und Booker T hat diesen etwas merkwürdigen, diesen Blubber-Sound, diesen Effekt damit erzeugt, weil er an den Zugriegeln der Orgel immer wieder herumgespielt hat. Wie das genau zusammenhängt, weiß ich auch nicht. Ich habe nie Hammond-Orgel gespielt, aber ich habe es nie verstanden. Ich bin sowieso nicht besonders bewandert, wie Musikinstrumente funktionieren, ist aber auch egal. Die Gitarre, Steve Cropper, habe ich eben gerade auch erwähnt, der spielte eine Fender Telecaster und dieser scharfe, angeschnittene Sound wurde auch zum Markenzeichen des Stax-Labels. Also alleine mit diesem Song hat sich sozusagen der ganze Stil einer kompletten Plattenfirma etabliert oder es wurde der Grundstein dazu gelegt. Und kulturelles Erbe, man hat den Film tausendmal mit ziemlicher Sicherheit in Filmen gehört, in Soundtracks gehört. Zum Beispiel in American Graffiti, Get Shorty oder wie heißt der Film? The Sandlot. Ich glaube, Hercules and the Sandlot Kids. Ist auch so eine Kinderkomödie aus den 90ern, glaube ich. Passt jedenfalls. ich finde, wenn man den Song hört, das hat einfach so eine, es schwingt so eine Coolness, so ein Vibe einfach mit, dass man sagt, ja, okay, ich stolziere jetzt durch die Straße oder irgendwo hin und dieser Song ist im Hinterkopf meine Auftrittsmusik. Ich bin einfach der King of Kotlet in dem Moment. Also ich bin einfach
Ich steige auf mein Motorrad.
Ja.
Aber ich habe es jetzt auch die ganze Zeit im Kopf. Ja,
ja, irgendwie sowas. Kotlet. Ja. Auch nicht schlecht, ne? Ja, ja, klar. 1999 aufgenommen. Sehr gut. 99 aufgenommen in die Grammy Hall of Fame und ja.
Ja.
Geil. Es gibt sogar eine Fortsetzung, die heißt More Onions.
Ah. Was da wohl passiert ist mit der Katze?
Naja. Habe ich tatsächlich auch mal gehört, klingt allerdings nicht ganz so gut. Also Green Onions ist ein absoluter Klassiker.
So. Frühlingszwiebeln schon immer. Ja.
Ja.
Sehr gut. Was für Zwiebeln?
Dann bereitet du was zu.
Genau. Was für Zwiebeln bereitest du zu, Einstein?
Keine, aber ich gehe mit euch in einen Kuhstall.
Yay.
Und zwar ist der Kuhstall eine Kneipe auf Fuerteventura. Und ich habe wegen dieses Liedes ein T-Shirt gewonnen. Zum einen. Zum anderen hat mein Vater in einer meiner Lieblingsbands von ihm, die Heartbeats, die habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, dieses Lied im Repertoire gehabt und ich habe es absolut geliebt, also deswegen auch habe ich im Kopf tatsächlich gleich auch immer die Version, die er gesungen hat und das hat er tatsächlich auch für mich auf meinem ersten Polterabend gespielt und im Kuhstall damals war ein Wettbewerb, wer einen Teil dieses Liedes am lautesten mitsingen kann. Und das hört ihr jetzt von mir. Aber nicht so laut, keine Sorge. La 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 la
la la la la.
Genau.
Schön, dass ich das schon vorher wusste.
Es passt heute einfach wunderbar. Aber nichtsdestotrotz, das ist das, was man kennt.
Nennt mich Orakel.
Das ist Speedy Gonzales. Von, und das ist wieder so lustig, eigentlich Pat Boone, aber parallel in Deutschland natürlich auch wieder rausgekommen von Rex Gildo. Und das ging dann nämlich so. Erzähl doch keine Märchen, Gonzales, was hast du dir nur ausgedacht? Du hast bestimmt doch heute wieder eine Dummheit gemacht, denn ungefähr seit gestern Abend, da weiß ein jeder in der Stadt, dass eine schöne Senorita dein wildes Herz verzaubert hat. Und ich habe dieses Lied so geliebt, mein Leben lang eigentlich. Ich hatte immer das auf einer Kassette.
Die Version von Rex Gildo auch?
Nein. Die Version dann von den Heartbeats. Die Version von Rex Gildo habe ich erst sehr, sehr, sehr viele Jahre gehört und war dann doch etwas enttäuscht.
Da bin ich beruhigt.
Nein, weil tatsächlich die Band von meinem Papa auch einige Schlager und so weiter mit drin hatte, aber natürlich immer deutlich rockiger gespielt hat und deswegen kenne ich das. Also auch von Pat Boone, die Variante ist auch sehr getragen und nichtsdestotrotz, das Lala ist geblieben und tatsächlich auch Fuerteventura, um da nochmal zurückzukommen, war ich definitiv nicht die lauteste, aber man hat halt gesehen, dass ich als Kind dabei war und ich habe die ganze Zeit versucht, den englischen Text mitzusingen und das hat die Leute, die das veranstaltet haben, so beeindruckt, dass ich dann auch ein T-Shirt geschenkt gekriegt habe.
Ja, cool.
Ja.
Und wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr jetzt YouTube einschalten, das Fundstück der Woche.
Nee, leider nicht mehr, aber es war auch ein bisschen, ich war lustigerweise eine ganze Ecke später, ich glaube 15 Jahre danach nochmal wieder auf Fuerteventura und den Kuhstall gab es tatsächlich noch, aber die T-Shirts nicht mehr.
Aber hieß der auch Kuhstall? Also war das wirklich so eine deutsche Kneipe?
So. Ja. Ja.
Okay.
Ja, doch, genau.
Ach, ja.
Na ja. Das war der Kuhstall. Sehr schön. Nichtsdestotrotz kam die Version von Pat Boone in die Billboard Hot 100 und wie gesagt, die deutschsprachige Version war dann in Deutschland ein Nummer 1 Erfolg und inhaltlich hat sich das so ein bisschen voneinander getrennt. Im Original ging es tatsächlich um die Maus, Speedy Gonzales, der eben immer auf der Flucht vor Verfolgung voll gern, meine Güte, ist. Und die junge Mexikanerin Rosita versucht nämlich, dass er mit der Herumtreiberei aufhört und lieber zu Hause, das Haus ist halt nicht mehr so schön, das soll er sich doch mal bitte drum kümmern. Und er ist aber immer irgendwie weg. Er sagt immer, er muss doch nur Tortillas und Cervezas aus der Stadt holen. Da sind wir wieder im Deutschen. Aber eigentlich geht es darum, dass er halt nicht da ist und irgendwas anderes macht. Im Deutschen war es dann noch so ein bisschen anders. Da ist dann González ein Frauenheld, der dann, und das ist, da sind wir wieder beim Wrestling übrigens, der dann dem Catcherkönig die Frau ausspannt. Und das finde ich, ja, das ist richtig cool. Und da geht es dann eben auch darum, und wenn durch Zufall dieser Riese von dieser Liebe Wasser fährt, kann ich dir jetzt schon verraten, dass man nie wieder von dir hört. Und das mag ich unglaublich gerne und gibt es halt immer diese Passagen. Aber ich wollte doch nur ein paar Tortillas und Cervezas aus der Stadt holen. Ach ja. Nichtsdestotrotz hat mein Papa das dann als Ketchup-König gesungen und deswegen habe ich immer gedacht, das ist der Ketchup-König, bis ich dann irgendwann rausfinde, was ist denn der Ketchup-König? Und dann habe ich gesagt, was denn für ein Ketchup? Und dann habe ich Papa neulich angerufen und habe gesagt, so, Papa, was zum Henker ist denn jetzt eigentlich dieser Ketchup-König? Weil ich hatte das so einfach nicht im Kopf. Er sagt, ja, das kommt von Catchen. Ja, Wrestling, das hat man früher Catchen gehabt. Ich sage, ach Papa, ja natürlich. Ich habe das einfach nur nicht zusammengebracht, dass es da irgendwie Könige gibt.
War halt der Ketchup-König, das kann ich auch verstehen.
Und für mich war es immer der Ketchup-König. Ja. Aber wie gesagt, ich mag das Lied so, so gerne und ich finde es so schade, dass ich die Heartbeats-Version nicht in unsere Liste packen kann. Ich denke, ich werde die Rex Gildo-Variante nehmen, weil ich die irgendwie ein bisschen lustiger finde. Aber was soll man sagen? Es sind nämlich immer beide Versionen quasi gleich bewertet worden. Also, keine Ahnung, Bravo hat die immer über einen Kamm geschoren. Und die haben auch tatsächlich in Deutschland sich relativ den Platz 1 quasi geteilt. Also das war halt eigentlich immer beide zusammen. Und deswegen waren die eben beide einfach sehr erfolgreich. Leider ist das Lied ein bisschen zu schnell. Das hat 147 BPM und deswegen kann man dazu leider keine Herz-Lungen-Wiederbelebung machen.
Da haben wir es wieder.
Ja.
Gut.
Ja.
Geil.
Aber man kann mitsingen, wenn man möchte.
Oh ja.
Bei meinem Song auch. Es ist, verrate ich schon, ja, ne?
Ja.
Wurde in den USA.
Oder singen.
Oder ich singe es, genau. Das wäre ja schneller zu erraten. Ich verrate erstmal, dass es in den USA erst 1964 veröffentlicht wurde. Dann aber tatsächlich in den USA Platz 1 wurde, in Deutschland Platz 5 und in UK Platz 17. Und ich spreche von der ersten offiziellen Single, und jetzt haben wir sie drin, von den Beatles. Ja. Und der Song wurde geschrieben von keinen anderen als John Lennon und Paul McCartney, ist auf dem Album Please Please Me und heißt Love, Love Me Do, You Know I Love You. Ja. Love, Love Me Do oder Love Me Do von den Beatles ist mein Song. Und ja, ich glaube, auch hier können wir sagen, we call it a Klassiker. Einfache Texte haben die Beatles gerade in der Anfangszeit, glaube ich, ausgemacht. Man kann mitsingen. Sie haben einen Hype ausgelöst. Es ist unglaublich gewesen. Die Mundharmonika in dem Fall auch wurde zu einem Markenzeichen von früheren Beatles-Songs. Auch das hört man dort sehr oft. Und ja, es gibt einen kleinen Fun-Fact tatsächlich. Der Manager, Brian Epstein war das, der, also es heißt, nicht, dass ich verklagt werde, es heißt, böse Zunge oder gut informierte Quellen, also der Manager kaufte wohl angeblich selbst viele Singles, um die Chartplatzierung in die Höhe zu kurbeln. ja, damals musste man das
wäre
noch machen.
Wäre er nicht der Erste gewesen?
Vielleicht war er der Erste, weiß man nicht so genau. Ja. Aber er war zumindest nicht der Letzte. Machen wir es mal so. Ja, also Love Me Do. Ich habe da gar nicht so viel zu erzählen wie ihr beide zu euren Songs. Ich finde einfach, ja, das hat den Weg der Beatles einfach alle Türen geöffnet. Und ich glaube, wir sprechen hier über die bekannteste Band der Welt. Und ja, wie man mit schrecklichen Frisuren eine Weltkarriere starten kann, zeigen halt eben die Beatles. Aber halt eben mit toller Musik, die auch heute noch, wie ich finde, immer noch hörbar ist und einfach zeitlos. Und ob es jetzt Love Me Do ist, ein wunderschöner Liebessong oder jeglicher andere Song, ich finde, Beatles kann man immer wieder zwischendurch mal hören.
Ja.
Absolut. Jop. So, das waren.
Immer gerne.
Immer gerne. Sehr schön. Das waren unsere drei Ereignisse, Songs und Filme. Und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in Richtung Quiztime aussieht.
Quiztime mit Einstein.
So. Ja, neues Format, neues Glück, weiter geht's. Wieder drei Kategorien. Und wir starten mit Frage Nummer 1. Welches Land unterzeichnete 1962 das Abkommen zur Unabhängigkeit Algeriens?
Was? Wie, welches Land unterzeichnete das?
Ja, Algerien war nicht unabhängig. Welches Land hat es quasi freigelassen?
Ach,
okay.
Algerien. Wo war denn Algerien noch? Okay, da oben, ja.
Vermutung, ja, okay.
Warte ganz kurz. Ich würde sagen, das. Ja. Ich verwechsel immer Albanien und Algerien.
Das ist nicht so schlimm.
Okay.
Das kann mal passieren.
Das ist nicht so schlimm, das sagt man den Albanern und den Algeriern.
Sehr schön. Ihr habt übrigens beide das Gleiche geantwortet. Ach,
wie lustig. Kannst du uns jetzt schon mal sagen, ob es richtig oder falsch ist? Nein.
Ja, soll ich?
Weiß ich nicht.
Falsch.
Ist falsch.
Ist falsch,
okay.
Egal.
0-0.
Wird in der nächsten Folge aufgeklärt.
Sehr gut.
So, welcher epische Historienfilm über einen britischen Offizier in Arabien gewann 1962 mehrere Oscars?
Ich sehe das schon, ich kann diesmal keine Punkte gut machen.
Das glaube ich nicht.
Wir werden sehen.
Das glaube ich.
So, und welcher bekannte Sänger stand 1962 mit Return to Sender an der Spitze der Charts?
Ja, jetzt ist klar. Return to Sender.
Jawohl. Wisst ihr, was lustig ist?
Ja, nee.
Ihr habt heute alle Fragen gleich beantwortet.
Naja.
Also es ist definitiv ein Unentschieden heute, aber die Auflösung gibt's nächste Woche. Quatsch, in zwei Wochen. Nächste Folge wollte ich
sagen.
Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Ja, mega.
Aber wo reisen wir hin?
Das hören wir jetzt gleich tatsächlich. Ich möchte nochmal Danke sagen. Schön, dass ihr das alles so schön aufnimmt. Auch unser neuer Relaunch, nenne ich es mal, ja. Wie wir es machen. Ich hoffe, das kommt bei euch genauso gut an wie bei uns auch. Auch wenn ich Jule hören habe sagen, dass sie die langen Folgen auch sehr genossen hat. Nimm mal 3 bis 4 Stunden auf, dann weißt du, dass es kein Geschenk ist, ja. Und da spreche ich nicht über die beiden. Ja, die beiden sind immer ein Geschenk für mich. So. Ich mag
euch. Wie war das noch mit deiner masochistischen Ader?
Und die Ohren, ja. Ja. Also, und das sag ich als Nicht-Hund.
Ja.
Naja, okay. Es war mir wieder ein Fest. Ich finde, wir haben schöne Sachen rausgeholt. Wenn ihr sagt, Mensch, ey, warum habt ihr darüber nicht gesprochen? Das müssen wir unbedingt hören. Das müssen wir nochmal sagen. Denn schreibt uns, ja, schreibt euch uns eure Erinnerungen, vielleicht auch aus 62. Wäre ja auch mal ganz schön zu hören, was ihr da, wenn ihr da gelebt habt, was es vielleicht auch Tolles gab oder wo ihr sagt, den Song, den müssen wir unbedingt mit mal besprechen, wenn wir wieder hinreisen. Freut uns. Ansonsten könnt ihr uns natürlich hören, überall da, wo es Podcasts gibt, logischerweise. Ihr könnt uns sehen bei YouTube. Dort müsst ihr auch unbedingt die Glocke läuten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerne auch Kommentare reinschreiben. Das könnt ihr bei Spotify machen, das könnt ihr bei YouTube machen, das könnt ihr bei Instagram machen. Überall, wo ihr wollt. Freut uns. Bitte folgen, liken, teilen. Ja, das würde uns mega freuen. Für euch nur ein kleiner Klick, für uns ein großer Schritt. Das tut uns gut. Ja.
Und ihr hört ja gleich auch schon, in welches Jahr wir als nächstes reisen. Das heißt, ihr dürft euch uns natürlich auch super gern im Vorfeld schon schreiben, ob ihr irgendwas zu dem Jahr Persönliches habt, ob ihr auch sagt, das musste unbedingt mit rein. Wenn ihr das rechtzeitig schreibt, dann werden wir das natürlich auch in die Folge mit aufnehmen. Also dürft ihr hier mitgestalten, wenn ihr wollt.
Und ich verrate mal so viel, es wird auf jeden Fall spannend. Ihr müsst eure Gehirnzellen nicht ganz so doll anstrengen. Denn am 6. Mai schicken wir dich und euch zurück in die Zukunft. Tschüss. Die Freude ist groß hier.
Ja, viel zu neu.
Schon 3 Jahre her. Bye, bye.
Auf Wiederlurga.